Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur Ausgabe 3262. Der Lebensraum Meer, für uns Menschen wichtig und vor allem schützenswert. Denn wenn das Meer stirbt, dann sieht es auch für die Menschen auf der Erde ziemlich düster aus. Deshalb sind Wissenschaftler auf der Suche nach Lösungen. Wie kann verhindert werden, dass wir Menschen den Lebensraum Meer für Tiere und Pflanzen immer mehr zerstören? Dabei geht es um Müll oder zum Beispiel um Munition im Meer. Neues aus der Forschung hier im Norden und aus aller Welt bei uns in diesem Hamburger Hafenkonzert. Ich bin Kerstin von Stürmer. Das Hamburger Hafenkonzert ist hier. Sie hören NDR 90,3. 11. Baltic Sea Science Kongress, das war vergangene Woche in Rostock. 350 Wissenschaftler aus 18 Ländern haben sich zum Austausch ihrer Forschungsergebnisse in Sachen Ostsee getroffen. Jürgen Opel fasst die 5 Kongresstage zusammen.
Die Themenvielfalt reichte von den Gefahren aus der Überdüngung über die Zusammenhänge bei der jährlichen Blaualgenblüte bis hin zum Sauerstoffmangel und dem Einfluss des Klimawandels auf die Eisbedeckung und den Salzgehalt der Ostsee. Neben der Rostocker Universität hatte das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde die inhaltlichen wie organisatorischen Zügel in der Hand. Institutschef Ulrich Bartmann sieht den Stellenwert der Ostseeforschung im Verhältnis zur Meeresforschung weltweit so.
Die Ostsee ist eines der am besten untersuchten Küstenmeere weltweit. Und viele andere Forschergruppen und auch Politiker schauen auf die Ostsee, was wir hier tun. Denn in den letzten 50, 60 Jahren haben wir in der Ostseeforschung Dinge erreicht, für die uns sehr viele beneiden.
Für den Klimaforscher Martin Wisbeck vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel ist die Ostsee so etwas wie ein Rollenmodell. Wissenschaftler aus aller Welt schauen auf die Ostseeforschung, meint er. Wisbeck ist unter anderem als Sprecher des Exzellenzclusters Ozean der Zukunft nahezu direkt von der UNO-Meereskonferenz in New York nach Rostock gekommen.
Sie hat ja Tiefenwasser und flaches Wasser, obwohl sie ein relativ flaches Meer ist. Sie ist umgeben von Nationen, die diesen Raum stark nutzen, vor allem die Landwirtschaft, auch die Ostsee selber wird stark genutzt. Von daher hat sie einige Vergleichbarkeiten mit dem Ozean der Zukunft. Der Ozean der Zukunft wird auch mehr genutzt, er ist auch begrenzt, er ist auch verschmutzt, im zunehmend mehr verschmutzt. Und Lösungen, die man hier in der Ostsee finden kann, können auch Beispiellösungen werden für das globale Ozeansystem.
Und er hält vor diesem Hintergrund auch nicht mit Forderungen an die Politik der Anrainerstaaten hinter dem Berg.
Immerhin, wenn man sich anguckt, die Nährstoffeinträge in die Ostsee sind nach wie vor noch hoch. Die Überfischung ist einfach unerträglich hoch. Da kann man einiges tun. Da können auch die Politiker noch mehr auf die Wissenschaftler hören. Das wird auch in New York ein Stück weit wahrgenommen. Denn man kann natürlich auch sagen, wie glaubwürdig sind denn Länder wie Schweden, Deutschland oder Polen auf der Weltbühne, wenn man es nicht mal schafft, zu Hause die Sachen umzusetzen, die man auf der Welt einfordert.
Die Meeresbiologin Maren Voss beschäftigt sich am Institut für Ostseeforschung Warnemünde mit der Überdüngung und den hohen Nährstoffeinträgen, unter anderem aus der Landwirtschaft in die Ostsee. Ein so wichtiges Thema, dass sie mit ihrem Fachvortrag die Konferenz eröffnet hatte.
Ich habe einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir die Küstensysteme bisher deutlich schlechter verstehen als die zentrale Ostsee. In der zentralen Ostsee wissen wir, dass da kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Im Küstenbereich beobachten wir das an einzelnen Stellen, aber wir haben nicht verstanden, woher das kommt. Und wir wissen auch nicht die Konsequenzen. Und die müssen wir aber unbedingt verstehen lernen, um auch die Rolle der Sedimente und der Organismen, die da drin leben, besser einschätzen zu können. Denn die Küstensysteme sind im Grunde diejenigen, die unsere Nährstoffe entfernen. Und wie lange sie das allerdings noch machen können unter den herrschenden Eintragsbedingungen, wissen wir nicht.
Für den Institutsleiter Ulrich Bartmann zeichnen sich auch im Ergebnis der zurückliegenden Tage Forschungsthemen ab, die zukünftig, in Warnemünde jedenfalls, neu bewertet werden müssen.
Wir haben erkannt, dass Quecksilber kein größeres Problem mehr darstellt. Von daher werden wir diese Messungen reduzieren. Wir haben erkannt, dass die neuen chemischen, organischen Verbindungen aus der Arzneimittelindustrie eine immer stärkere Bedrohung für die Ostsee darstellen. Diese Expertise werden wir also erweitern.
Und das in Fortsetzung der fach- und länderübergreifenden Zusammenarbeit und ganz klar im Schulterschluss mit den Universitäten.
Sie hören NDR 90,3. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. In der Nord- und der Ostsee rosten seit mehr als 70 Jahren alte Waffen- und Minenreste aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vor sich hin. Welche Folgen hat das für die Natur? Thomas Sambol hat an der Ostsee nachgefragt.
Handelt sich hier um
Der Vortrag von Ulrike Kammann in Warnemünde ist nichts für empfindliche Gemüter. In Großaufnahme zeigt die Chemikerin des Hamburger Thünen-Instituts für Fischereiökologie ihren Zuhörern die Innereien einer Klische, einer Art Scholle. Zu sehen ist eine glänzende, glibberige Fleischmasse in unterschiedlichen Rot-, Weiß- und Brauntönen.
Und diese runden Strukturen hier unten, das ist der Magen-Darm-Bereich. Das Tier hatte gerade gefressen, das ist gut gefüllt. Und diese braune Struktur hier, das ist die Leber, die hier rausgeklappt wurde. Und diese Punkte da drauf, die gehören da nicht hin. Normalerweise ist diese Leber völlig einfarbig und es sind keine Veränderungen da drauf zu sehen. Was wir hier sehen, könnten jetzt Tumore sein, gutartige, bösartige, es könnten auch Einschlüsse von Parasiten sein.
Allerdings wurde dieser Plattfisch in einem Seegebiet namens Kolberger Heide gefangen. Das heißt, in einem der größten Munitionsversenkungsgebiete in der Ostsee. Allein hier in dieser Sperrzone am Rande der Kieler Außenförde sollen bis zu 50.000 Tonnen konventioneller Kampfstoffe lagern. Für die Wissenschaftler der perfekte Ort, um die Umweltauswirkungen der Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg zu untersuchen. Und da sieht's für Klische und Co. nicht besonders gut aus.
Wir haben hohe Tumorraten in der Kolberger Heide. Das heißt, mehr als jeder vierte Fisch hat mindestens einen Tumor oder etwas, was so aussieht.
Viele Fische in der Kolberger Heide sind also offenbar schwer krank. Die Wissenschaftler vermuten, dass das mit der Munition zusammenhängt, die hier bergeweise versenkt wurde. Für diese Theorie gibt's gute Gründe, erklärt Projektleiter Jens Greinert vom Meeresforschungsinstitut Geomar in Kiel.
Also in dem Gebiet, in dem wir forschen, können wir TNT und dessen Abbauprodukte im Wasser messen, im Sediment messen. Es sind geringe, sehr geringe Konzentrationen, aber sie sind messbar, sie sind da.
Als Sprengstoffdetektive haben die Forscher aber nicht die Plattfische eingesetzt. Sie leiden möglicherweise unter dem hochgiftigen TNT. Der Sprengstoff selber konnte aber in ihren Körpern bislang noch nicht gefunden werden. Der Nachweis gelang den Wissenschaftlern vielmehr mit Hilfe von Miesmuscheln. Der Toxikologe Edmund Maser von der Uni Kiel hat die ersten Ermittlungen der Muschelpolizei geleitet.
Die Muschel filtriert in der Stunde mehrere Liter Wasser durch und auch lösliche und auch feste Bestandteile und reichert sozusagen diese Schadstoffe, diese Sprengstoffe in ihrem Gewebe an. Wir setzen die Muscheln aktiv direkt an den Granaten und an den Minen aus, lassen die durch die Taucher dann auch bergen und untersuchen die dann im Labor, wie viel die von den Schadstoffen quasi angereichert haben und können so feststellen, ob überhaupt diese Schadstoffe aus der Munition austreten und ob diese Schadstoffe den Weg in die Nahrungskette finden, am Beispiel der Muschel. Und wir konnten nachweisen, dass tatsächlich die Sprengstoffe aus den Minen heraustreten und wir konnten in den Muscheln nachweisen, dass dort eben die Sprengstoffe sich anreichern.
Welche Bedeutung das für die Nahrungskette hat und ob das TNT darüber auch für den Menschen gefährlich werden kann, wollen die Wissenschaftler jetzt noch genauer untersuchen. Das Umweltprojekt zur Munition im Meer läuft noch bis 2019.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Jedes Jahr Anfang Juni begeht die Welt den Tag des Meeres. In diesem Jahr haben sich Umweltschützer, Wissenschaftler und Politiker aus diesem Anlass zur UN-Konferenz zum Schutz der Meere in New York getroffen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bringt die Bedeutung dieser Konferenz und dieses Tages auf den Punkt.
Oceans and seas cover 2/3 of our home. Maybe we should change its name from planet Earth to planet Water.
Die Meere bedecken 2/3 unserer Erde. Vielleicht sollten wir deshalb unsere Welt nicht Planet Erde, sondern Planet Meer nennen. Der das sagt, ist UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Wir schauen uns in diesem Hamburger Hafenkonzert weltweit um. Was tun Wissenschaftler und Unternehmer, um das Meer am Leben zu erhalten, um die Riesenmengen von Plastikmüll aus dem Meer zu fischen bzw. erst gar nicht dorthin gelangen zu lassen? NDR-Reporterin Lena Bodewein hat sich am anderen Ende dieser Welt im Pazifik umgeschaut und dort ziemlich Erschreckendes entdeckt.
Eine Insel im Nirgendwo, weit, weit weg von allen Schifffahrtsrouten, von aller Zivilisation. Weit weg und wunderschön, mit weißen Stränden und wilder Vegetation. Sie ist sogar Teil des UNESCO-Welterbes und voller Plastik. So dicht wie nirgendwo sonst auf der Welt. Henderson Island, mitten im Pazifik auf halber Strecke zwischen Neuseeland und Südamerika gelegen, ist eine Müllkippe. 17,5 Tonnen Plastik, fast 38 Millionen Teile sind hier angeschwemmt worden. Alte Bojen, Zahnbürsten, Spülmittelflaschen und Fischernetze. So die niederschmetternden Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern der Universität Tasmanien. Denn Henderson Island liegt am Rande des Südpazifikwirbels, einem der großen Müllstrudel, die auf den Weltmeeren Plastikteile zirkulieren lassen. Doch die 17,5 Tonnen Plastikmüll auf Henderson Island entsprechen gerade einmal der Plastikmenge, die alle 2 Sekunden auf der Welt produziert wird. Auch die Bewohner der Torresstraße zwischen Australien und Papua-Neuguinea werden vom Müll heimgesucht in ihrem Lebensraum. Wir sind ein Volk des Meeres, Salzwassermenschen. Wir nehmen alles aus der See. Das Wasser ist unsere Straße, unsere Verbindung. Und wir sind mit allen Lebensformen des Meeres aufgewachsen. Florence Mabel Gutchen ist eine Künstlerin aus dem Volk der Erub, die auf den Inseln der Torresstraße leben. Immer wieder treffen sie auf sogenannte Geisternetze, umhertreibende, aufgegebene, riesige Fischernetze der globalen Fangflotten. Diese Netze zerstören unsere Tierwelt. 80% der Meeresschildkröten verfangen sich darin und sterben. Dabei sind sie Nahrung und Totem für uns. Um des nahezu unzerstörbaren Mülls in den Meeren Herr zu werden, braucht es ein globales Abkommen nach dem Vorbild des Klimapaktes. Wissenschaftler fordern vorgegebene Reduktionsziele, eine Begrenzung der Plastikproduktion jedes Landes, kombiniert mit freiwilligen Maßnahmen. Am besten wäre dazu eine Null-Müll-Bewegung, wie es sie schon an vielen Orten gibt, sogar in Städten wie Singapur, wo jeder Bewohner im Schnitt täglich 4 Plastiktüten plus diverse Plastikbestecke in die Hand gedrückt bekommt. Doch weniger Plastik ist unabdingbar, wenn wir nicht an unserem eigenen Müll ersticken wollen. Denn jedes Plastikteil auf dem Meer, das länger der Sonne und den Wellen ausgesetzt ist, zerfällt irgendwann in immer kleinere Teile, die Fische und andere Meerestiere schließlich fressen, die schließlich auf unserem Teller landen. Wie sagt Florence Mabel Gutchen? Sie lieben das Land, den Himmel und das Meer. Wir hüten das Meer, wir hüten die Tiere darin, denn sie sind unsere Nahrung.
Müllvermeidung, das ist wohl das einzig wirksame Mittel, um langfristig unsere Ozeane am Leben zu erhalten. Doch wir alle tun uns schwer damit, auf Plastik zu verzichten. NDR-Reporterin Linda Staude hat in Afrika, in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, Menschen entdeckt, die mit guten Ideen gegen den Müll im Meer arbeiten.
Eine Gruppe junger Frauen beugt sich eifrig über ein paar Plastikschüsseln mit Wasser. Sie schrubben Schmutz und Flecken von knallbunten Schuhsohlen. In der Werkstatt nebenan schleift Francis Mutua die rauen Sohlen glatt und klebt sie zusammen, Schicht für Schicht zu dicken Blöcken. Dann greift er zum Messer. Jeder von uns kann 2 oder 3 verschiedene Schnitzereien anfertigen. Du schnitzt zum Beispiel eine Giraffe, ein Nashorn und ein Warzenschwein. Sein Kollege schnitzt gerade eine Ziege, während Francis Mutua an einem Elefantenkopf arbeitet. Früher hat er Skulpturen aus Holz hergestellt. Jetzt sind seine vielfarbigen Kunstwerke aus Müll gemacht, den Sohlen von ausrangierten Badelatschen. Mit den Flipflops schützen wir die Umwelt. Zum einen, weil wir die Bäume retten. Zum anderen werden weggeworfene Flipflops in die Ozeane geschwemmt und schaden den Fischen. Rohmaterial gibt es im Überfluss. Das billige Schuhwerk wird überall in Afrika und Asien getragen und zu Tausenden an Kenias Küsten angeschwemmt. Julie Church hat das Unternehmen Ocean Soul, Sohle aus dem Meer, gegründet. Wir nehmen Abfall und machen eine Handelsware daraus. Gleichzeitig nutzen wir das als Mittel, um für gesunde Weltmeere zu werben, zu vermitteln, dass die Ozeane nicht die Müllkippen der Welt sind. Die farbenfrohen Tierschnitzereien sind mittlerweile in über 10 Ländern zu kaufen und verschaffen gut 100 Menschen ein Einkommen. Ein Teil der Gewinne fließt in eine Stiftung, die sich für Plastikrecycling und Müllvermeidung einsetzt. Hunderte Freiwillige schwärmen über den Strand von Watamu. Jeder ist mit einem riesigen Sack bewaffnet und stopft Treibgut hinein. Plastikflaschen, Tüten, Flipflops.
It's important to keep our beaches clean.
Es ist wichtig, unsere Strände sauber zu halten. Dann sehen sie für unsere Touristen attraktiv aus. So Alex Kilonzo aus Watamu. Der Küstenort ist berühmt für seinen Meeresnationalpark. Das Großreinemachen am Strand soll auch die Meeresschildkröten, Walhaie und Delfine dort schützen vor der endlosen Plastikflut.
We just need to blame ourselves.
Wir sind schuld daran. Wir machen die Strände dreckig und wir sind dafür verantwortlich, sie wieder sauber zu machen. Die Freiwilligen haben bei der letzten großen Sammelaktion im vergangenen September unglaubliche 14 Tonnen angeschwemmten Plastikmüll aufgelesen. Aber Kenia ist nicht nur Opfer des Meeresschmutzes, es gehört zu den Sündern. Als großer Produzent von Plastikverpackungen und mit einer Bevölkerung, die ihren Abfall unbekümmert in die Gegend wirft.
It is a cultural problem.
Wir haben ein kulturelles Problem. Wir haben eine Menge Ressourcen investiert, um ein Bewusstsein für den Umweltschutz zu schaffen. Aber am Ende haben wir uns für einen anderen Lösungsansatz entschieden, wie unsere Nachbarländer.
The rest of our neighbors.
Nämlich für ein Verbot zumindest für Plastiktüten ab kommendem September, erklärt Geoffrey Wahungu, der Chef der Umweltschutzbehörde NEMA. Allerdings ist das bereits der dritte Anlauf. Die beiden ersten sind kläglich gescheitert. An der Industrielobby, an zögerlichen Supermärkten und am Widerstand der Verbraucher.
NDR 90,3 ist hier. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Normalerweise müssen wir an dieser Stelle über das Sterben von Arten berichten. Nur ganz selten gelingt es Wissenschaftlern, eine neue Art oder die Verbreitung einer Art irgendwo ganz anders auf der Welt zu entdecken. So jetzt geschehen. 20 Zentimeter lang und ganz lecker ein Fisch namens Kesslergrundel. Eigentlich ist sie im pontokaspischen Raum beheimatet, also im Schwarzen Meer. Jetzt haben Forscher die Kesslergrundel erstmals in der Elbe bei Lauenburg gefunden. Zum neuen Fisch hierzulande Jan Graf im Gespräch mit Professor Dr. Ralf Thiel. Er ist Leiter der Abteilung Fischkunde an der Uni Hamburg.
Wir haben die Vermutung, dass die Kesslergrundel wie andere pontokaspische Grundeln auch verbreitet worden sind oder sein können über das Ballastwasser von Schiffen. Das heißt, Schiffe nehmen ja zur Stabilisierung Wasser auf, wenn sie nicht voll beladen sind. Und in dem Zuge können natürlich auch Organismen ins Wasser hineingelangen. Zum Beispiel die Kesslergrundel könnte so hineingelangt sein. Und dann fahren die Schiffe über Kanäle zum Beispiel in andere Flusssysteme. Und dort werden unter Umständen wieder Teile des Ballastwassers abgegeben. Und das könnte hier auch der Fall gewesen sein. Und so könnte die Kesslergrundel aus dem Rhein über den Mittellandkanal und den Elbe-Seitenkanal schließlich in die Elbe gelangt sein.
Ohne dass wir bisher Daten haben von Kesslergrundeln in diesen betreffenden Kanälen.
Ja, da gibt es tatsächlich keine Daten bisher, aber das unterstreicht die Hypothese ja sogar. Denn wenn ein Schiff im Rhein beispielsweise Ballastwasser aufnimmt und dann über die Kanäle fährt und dann in der Elbe das Ballastwasser abgibt, dann würde es diese Beobachtung, die wir zurzeit haben, tatsächlich auch bestätigen. Wenn wir jetzt die Arten schon in den Kanälen gefunden hätten, dann könnte sich die Art ja auch natürlicherweise vom Rhein über die Kanäle bis in die Elbe ausgebreitet haben.
Eine neue südliche Art bei uns in der Elbe, darüber im Gespräch mit dem Fischkundler Professor Dr. Ralf Thiel, das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 2008 stellten wir schon das Vorhandensein einer anderen südlichen Grundel fest, das ist die Schwarzmundgrundel. Gibt diese Art uns Aufschluss, die wir ja schon länger beforschen, über die Auswirkung, die das Auftreten dieser neuen Art Kesslergrundel bei uns haben wird?
Ja, tatsächlich haben wir zur Schwarzmundgrundel bisher in der Elbe noch keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, negativen Effekte auf die vorhandene Fischfauna feststellen können. Wir wissen aber aus Untersuchungen am Rheinsystem, die Kollegen von der Uni Köln durchgeführt haben, dort gibt es 5 von diesen südlichen pontokaspischen Grundeln, dass aufgrund der hohen Individuenzahl der Neubürger eben auch die Individuenzahlen von heimischen Fischarten zurückgegangen sind. Wir haben in Bezug auf die Schwarzmundgrundel, die wir 2008 in der Elbe ja erstmals nachgewiesen hatten, etwas später im Nordostseekanal Untersuchungen durchgeführt, und zwar im Hinblick auf das Wachstum des Zanders. Und wir haben festgestellt, dass seitdem der Zander Schwarzmundgrundeln fressen kann, dass er seitdem tatsächlich auch besser wächst als in den Jahren vorher, weil er eine zusätzliche Nahrungsressource erschließen kann, sodass aus diesem Blickwinkel heraus das vielleicht gar nicht so negativ, sagen wir mal, aus Sicht der Fischerei, wenn sie also größere Zander fangen kann, oder Sportfischerei zu bewerten ist. Aus Sicht des Einflusses auf die natürliche Fischfauna haben wir natürlich ein großes Gefährdungspotenzial, was man zumindest theoretisch hier berücksichtigen muss.
Wir werden letztendlich erst noch sehen und erfahren müssen, wie es sich auswirkt. Der Zander auf jeden Fall ein möglicher Profiteur auch des Auftretens der neuen Kesslergrundel bei uns im Norden. Wie schmeckt sie uns denn? Wäre sie denkbarerweise von uns befischbar, die Kesslergrundel?
Also ich hatte tatsächlich vor längerer Zeit mal die Gelegenheit, in den Ursprungsgebieten dieser südlichen Grundeln auch Grundeln selbst zu essen. Und ich habe sie gegrillt gegessen und die waren sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und es wäre natürlich eine gute Geschichte, wenn wir diese Grundeln, wo doch viele gerade marine Fischbestände rückläufig sind, wenn man die auch kulinarisch verwerten könnte und wenn auch die Fischerei durch den Fang dieser Grundeln profitieren könnte.
Der Hamburger Fischkundler Professor Dr. Ralf Thiel zum Auftreten der Kesslergrundel in der Elbe. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie haben es gerade an dieser Stelle gehört, ein neuer Fisch ist hierzulande aufgetaucht, die Kesslergrundel in der Elbe bei Lauenburg. Für andere Fischer, die längst schon hier zu Hause sind, wird es allmählich knapp. Der Klimawandel wird für die heimischen Fischarten in der Ostsee zur Bedrohung. Flunder, Kabeljau oder Dorsch zählen ganz klar zu den Verlierern. Das sagt der Kieler Meeresökologe Professor Thorsten Reusch. Die Temperatur im Hausmeer des Nordens steige klimabedingt dreimal schneller als in den Ozean. Vor allem dem Dorsch werde es eindeutig zu warm in der Ostsee. Wir können davon ausgehen, dass er bei uns in 50 bis 80 Jahren ausgestorben sein könnte, so Reusch. Andere Wissenschaftler bestreiten den Zusammenhang zwischen Erwärmung und dem weniger werdenden Dorsch. Lutz Reit war mit den Ostseefischern auf Dorschfang.
Alles lief nach Plan. Roberto Brandt ist zufrieden. Im Morgengrauen ist der Strandfischer von Barbe auf seinem knapp 7 Meter langen Boot raus auf die Ostsee getuckert. Knapp 3 Seemeilen vor der Ostküste von Rügen hat er seine Stellnetze ausgebracht. Jetzt steht er entspannt am Strand von Barbe und schaut über sein blau gestrichenes Boot hinaus auf die spiegelglatte Ostsee. Rote Positionsmarken am Horizont zeigen ihm, wo seine Stellnetze auf dem Meeresgrund stehen. Steinbutt will er fangen, vielleicht auch etwas Dorsch, aber das ist ungewiss. Dem Dorsch in der Ostsee geht es schlecht.
Eine Ausnahme war voriges Jahr im Herbst. Da hatten wir, ich glaube, es war im Oktober, ganz starken Nordostwind. Und nach, wo der Wind abgeflaut hat, da wurde so viel Dorsch gefangen wie lange Jahre nicht mehr.
Eine Laune der Natur, die ungeahnt viel Dorsch in die Netze spülte. Leider ein Einzelfall, bedauert Roberto Brandt.
Wir sind ja hier zusammengeschlossen in so einer ZAG, ZAG Rügenfang. Und die ZAG Rügenfang, die hat schon bestimmt 7, 8 Jahre ihre Dorschquote nicht erfüllt, weil eben kein Dorsch da war.
Schuld daran waren massive Nachwuchsprobleme, die über Jahre hinweg den Bestand des Dorsches in der westlichen Ostsee, also westlich von Bornholm, schrumpfen ließen. Der Fischereibiologe Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock sieht aber jetzt ein Licht am Ende des Tunnels.
Nun, in diesem Jahr stellen wir fest, dass der 2015er Jahrgang tatsächlich sehr schwach ist, aber wunderbarerweise der 2016er Jahrgang weit überdurchschnittlich ist. Das heißt, die Erholung dieses Bestandes kann viel schneller erfolgen aufgrund dieses einen starken Jahrgangs. Und wenn alles wirklich gut geht, dann kann der Bestand 2019 zum Jahresanfang bereits wieder im grünen Bereich sein.
Einen vergleichbar starken Dorschjahrgang weist die Statistik für das Jahr 2003 aus. Die Gründe dafür, warum sich in der westlichen Ostsee auf einmal der stärkste Jahrgang seit mehr als 10 Jahren entwickelt, können die Fischereibiologen genauso wenig benennen wie die Ursache für die sehr schlechte Entwicklung in den Jahren zuvor. Häufig wird der Klimawandel genannt. Für den Dorsch werde das Wasser in der Ostsee zu warm, so das Argument. Daher könne sich der Nachwuchs nicht mehr optimal entwickeln. Christopher Zimmermann widerspricht. Der Fischereibiologe verweist auf den aktuellen Ausnahmejahrgang von 2016, der einen ungewöhnlich milden Winter und hohe Temperaturen im Frühjahr erlebte, also viel Dorsch trotz Wärme. Offenbar, aber auch das ist vorerst nur eine Hypothese, profitiere der Nachwuchs jetzt von einer 6-wöchigen Schonzeit. Christopher Zimmermann betont aber, dass der starke 2016er Jahrgang erst in 2 Jahren die Fischbunker füllen dürfte, also in 2019. Bis dahin werden noch vergleichsweise wenige Dorsche in den Netzen zappeln oder auch am Haken hängen. Denn erstmals müssen in diesem Jahr auch Angeltouristen Beschränkungen in Kauf nehmen.
Es ist immer noch eine Fundgrube für Wissenschaftler, für Archäologen, das Wikingerdorf Heiterbu bei Schleswig. Das ist ja nicht nur Museum, sondern eben immer noch wissenschaftliche Forschungsstätte. Akribisch wird jeder Zentimeter Erde umgegraben auf der Suche nach Relikten vergangener Zeit. Jetzt haben die Forscher einen spektakulären Fund gemacht. Ausgegraben haben sie wohl das Grab einer reichen Wikingerbraut, Thomas Sambol.
Grabungsleiter Sven Kalmbrink musste ganz genau hinsehen, um die winzigen Perlen zu finden. Eimer für Eimer mit dunkler Erde hatte er mit seinem Team durchgesiebt, mit Wasser überspült und jeden Krümel haargenau untersucht. Und dann, zwischen all den winzigen Kieselsteinen und vermoderten Pflanzenresten, fielen ihm diese kleinen gelben Stückchen auf. Der Wissenschaftler war elektrisiert, denn er hatte Gold gefunden, Wikingergold. Insgesamt 4 kleine Perlen. Eine davon hält er jetzt in der Hand.
Dieser hat diese kleinen Halbbuckelchen aufgesetzt, die hohl aufgesetzt sind aus Goldblech selber. Deshalb sind einige dieser Buckel heutzutage zerdrückt. Zwischen diesen kleinen Halbbuckeln befinden sich ganz, ganz kleine Perlchen, sogenannte Filigranverzierung. Also ein unglaublich schönes, handwerklich kunstvolles Perlenstück. Und Gold glänzt natürlich wie Gold, ob das nun 1000 Jahre in der Erde gesteckt hat oder nicht. Und das ist natürlich ein ganz besonders schöner Fund.
Natürlich haben die Forscher auch noch andere schöne Stücke gefunden. Keramikscherben zum Beispiel, jede Menge rostiger Sargnägel, menschliche Knochenstücke oder auch einen Thorshammer, ein heidnisches Amulett. Aber keiner dieser kleinen Schätze hat solche Bedeutung wie die Goldperlen. Die Wissenschaftler sind sich nämlich jetzt so gut wie sicher, dass die Perlen aus dem Grab einer reichen Wikingerbraut stammen. Solche Gräber gehören zu den wichtigsten aus der Zeit um das Jahr 1000, als auch Heiterbu seine Blütezeit hatte. Experten sprechen deshalb auch schon von einem Sensationsfund. Denn Goldschmuck bei den Wikingern, das ist etwas ganz Besonderes, erklärt Sven Kalmring.
Was man kennt, ist vielfach Vergoldung. Also es gibt auch vergoldete Glasperlen, die dann aussehen wie eine richtige Goldperle. Diese Perlen hier sind massives Material. Das ist sicherlich nicht jedermann, der mit so einer Kette herumgelaufen ist. Man spricht eigentlich von der Wikingerzeit eher als ein silbernes Zeitalter. Gold ist auch zur Wikingerzeit rar und sehr, sehr wertvoll.
Ob die edle Dame vielleicht eine Prinzessin war? Die Wissenschaftler wollen es herausfinden, mit Hilfe modernster Technik. Sie vermuten, dass in dem 12 Quadratmeter großen Grabungsfeld bis zu 30 intakte Särge liegen könnten, samt Skeletten. Und auch die könnten Gold wert sein, meint Archäologiestudent Alexander Gregorian.
Was jetzt an diesem Projekt besonders ist, ist, dass wir versuchen werden, DNA-Proben zu entnehmen. Das heißt, wenn wir zu den Gräbern vorgedrungen sind, werden wir die Individuen dort auf deren Herkunft untersuchen, auf deren Ernährung und Lebensweise, also ob sie gut ernährt waren, schlecht ernährt waren, ob sie krank waren.
Die DNA der Wikinger von Heiterbu hat bisher noch keiner untersucht. Bis zum Grabungsende im Herbst werden die Wissenschaftler deshalb dort weiter, Eimer für Eimer den Boden abtragen und vielleicht noch mehr Geheimnisse dieses ganz besonderen Ortes lüften.
Das Hamburger Hafenkonzert. Wir schauen heute, was es Neues in Sachen Meeres- und Klimaforschung gibt. Kennen Sie eigentlich Kiribati oder Kiribati, wie das Land von den Einheimischen genannt wird? Kiribati liegt weit, weit weg im Pazifik auf der Hälfte des Weges zwischen Hawaii und Australien in Mikronesien. Dieses Land ist Forschungsgebiet der Humangeografin Silja Klepp aus Kiel. Die Professorin der Christian-Albrecht-Uni beschäftigt sich unter anderem mit den Folgen des Klimawandels am Beispiel dieser Pazifikinseln.
Kiribati ist ein sehr kleiner Inselstaat, mitten im Pazifik gelegen und hat eben diese Voraussagen, dass sie sehr vom Klimawandel betroffen sein werden und es auch schon sind. Und sie versuchen jetzt auf verschiedene Weise, sowohl mit Migrationsstrategien als auch mit Klimawandelanpassungen, sich eben vorzubereiten und zu handeln.
Landunter wird es dort irgendwann heißen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. Die gut 110.000 Bewohner von Kiribati sorgen deshalb vor, entwickeln Strategien gegen das Unvermeidliche, den Untergang ihrer Inseln.
Einerseits diese Migrationsstrategien. In Kiribati heißt diese Strategie Migrate with Dignity, also in Würde migrieren. Das heißt, sie wollen auf keinen Fall Flüchtlinge werden. Sie sagen, sie wollen später auch selbstbestimmt leben. Möglichst auch als Community umsiedeln in Länder, die nicht allzu weit weg sind, damit sie auch ihre kulturellen Werte auch teilweise erhalten können und ihre Sprache auch. Das ist das eine, diese Migrate with Dignity Strategie. Und dann gibt es natürlich unzählige andere Klimawandelanpassungsprojekte und Ideen, die auch gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft entwickelt werden. Einige wollen tatsächlich auch als Arbeitsmigrantin in Australien oder Neuseeland arbeiten. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, wir wollen unbedingt Islander bleiben, Inselbewohner. Und zum Beispiel in Fiji, wo Kiribati ein Stück Land gekauft hat tatsächlich, eben weiter als Community zusammenleben.
Kiribati, der Inselstaat, kann ein Modell sein für andere vom Klimawandel betroffene Inselstaaten, weiß Forscherin Silja Klepp.
Also ich denke, wir müssen unbedingt Modelle und Strategien entwickeln, die eben weggehen, nur davon, die Mauern höher zu ziehen, sondern eben auch auf Solidarität und auch Verbindungen beruhen, die natürlich in Ozeanien immer sehr stark waren zwischen den Inseln. Aber ich denke, das gilt auch für andere Regionen und andere Länder.
Ein kleiner Inselstaat im Pazifik. Kiribati entwickelt Überlebensstrategien gegen den Untergang. Ein Land, das eher Opfer des Klimawandels als Verursacher ist. Und das auch mithilfe der Wissenschaft neue Möglichkeiten erkennt. Silja Kleff.
Dieses Thema der Klimagerechtigkeit spielt auch dort eine große Rolle. Die Menschen wissen selber ganz genau, dass sie wenig dazu beigetragen haben und unterstreichen auch immer diesen Aspekt. Andererseits versuche ich mit meiner Forschung, die Leute auch genau aus der Opferrolle rauszuholen und eben zu schauen, wie sie eigentlich selber, was sie für Strategien entwickeln, die auch teilweise sehr innovativ sind, um mit dem Klimawandel umzugehen, auf ihre Weise.
Die Professorin aus Kiel wird wieder ans andere Ende der Welt reisen, nach Kiribati. Und Silja Kleff wird wiederkommen nach Kiel mit neuen Erkenntnissen über den Klimawandel und den Umgang der Menschen damit. Und das war das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ich sage tschüss für heute, machen Sie es gut. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.